Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Florence Gaub begrüßen, Zukunfts- und Konfliktforscherin. Wenn also jemand weiß, wann genau wir Ärger mit Putin kriegen, dann diese Frau. Im Ernst, wie gefährlich ist es gerade wirklich? Es ist interessant, was sie dazu sagt. Und noch interessanter wird's, wenn man weiß, dass sie eine eigene Forschungsabteilung dazu bei der NATO leitet. Diese Frau also von der NATO sagt erstaunlich viele ziemlich beruhigende Sätze. Zum Beispiel, Russland könnte jetzt überhaupt keinen Krieg mit uns anfangen. Oder sie sagt, das Geheimnis des Kalten Krieges war, dem anderen genau zu zeigen, was man machen könnte, damit man nichts machen muss. Oder es ist zwar gerade schlimm auf der Welt, aber der Eindruck, es sei so schlimm wie noch nie, ist vollkommen falsch. Und dann noch dieser sehr interessante letzte Satz, wenn es aber dennoch zum Knall kommen sollte, sagt sie, dann müssen wir unser Augenmerk nicht so sehr auf Mitteleuropa, sondern im Zweifel auf die Arktis richten. Warum ist das so? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Das sieht dieser Mann offenbar deutlich anders und richtet sein Augenmerk nicht so sehr auf Spitzbergen, sondern eher auf Gelsenkirchen. Direkt nach seinem Amtsantritt 2017, glaube ich, war das, hat er ein Thema angefasst, das als politisch heißes Eisen galt, an dem man sich als Innenminister sehr leicht die Finger verbrennen konnte. Clankriminalität. Er stigmatisiere ganze Bevölkerungsgruppen, so war der Vorwurf damals. Er hielt dagegen und sagt, Probleme, die da sind, die muss die Politik benennen und sie darf sie nicht verharmlosen, denn sonst fühlen sich die Leute verkackeiert. Zitat Ende. Ungefähr so beschreibt er das jetzt auch in einem neuen Buch. Sicherheit wird der Titel sein. Ich glaube, kommt Mitte Oktober. Und die Frage ist, wie sicher ist NRW, das Ruhrgebiet, durch seine Politik geworden? Kritiker sagen, der Kampf gegen die Clans ist in Wahrheit längst verloren. Herzlich willkommen, Herbert Reul. Freue mich sehr. Ja, Ulrike Winkelmann ist die Chefredakteurin der TAZ. Die sagt, meines Erachtens, ganz andere Perspektive, ist die Aufregung über Clankriminalität vor allem ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse, weil man damit wunderbar negative Gefühle gegen Migranten schüren kann. Und sie sagt grundsätzlich über das Sicherheitsgefühl in Deutschland, ich fühle mich in diesem Land nicht bedroht. Woran macht sie das fest? Und was entgegnet sie denen, die den Eindruck haben, dass es auf Deutschlands Straßen, Plätzen, Bahnhöfen deutlich rauer zugeht als noch vor wenigen Jahren? Nur eine Zahl dazu, fast 80 Angriffe mit Messern, verweist die Statistik jeden Tag in Deutschland. Wir werden darüber reden. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr Reul, vielleicht die erste Frage an Sie als den Politiker in der Runde. Am Wochenende gab es ja die Stichwahl in NRW. Wie ist denn die Lesart der CDU? Ich habe hier viele interessante Einschätzungen zu diesem Kommunalwahlergebnis gehört in den letzten Tagen und Wochen.
Naja, gibt es ja keine einfache. Die erste ist, die CDU hat unheimlich viel gewonnen. Also wir freuen uns, Teil 1. Die SPD hat auch noch an ein paar Stellen wieder Positionen gehalten. Ich glaube, das ist gut für uns alle. Die AfD hat sich nicht durchgesetzt, aber aufpassen, auch wenn sie keine Stichwahl gewonnen hat, sie ist eben doch bei 20-30%, je nachdem. Und deswegen kann ich uns empfehlen, das ernst zu nehmen. Also so einfach ist das Wahlergebnis nicht.
Es ist interessant, dass Sie das so sagen, Frau Winkelmann. Ich hatte dieser Tage häufig den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, gerade noch mal gut gegangen, mit dem blauen Auge davongekommen, bis hin zu so Sätzen wie das erwartete, vorhergesagte Desaster ist ausgeblieben. Das kam von Seiten der SPD. Und ich dachte, ist das jetzt ernsthaft unser Anspruch, dass das erwartete Desaster ausgeblieben ist? Also mehr Selbstaufgabe geht doch gar nicht.
Ja, die Latte hängt niedrig. Wenn wir sogar in Nordrhein-Westfalen dächten, dass die AfD Wahlen gewinnen könnte. Mhm. Und das dachte ich ehrlich gesagt nicht. Ich war nicht davon ausgegangen, dass die AfD Rathäuser einsammeln würde. Ich finde es vielmehr auch sehr, sehr traurig, dass die AfD in NRW eben bei solchen Wahlen auf ja teilweise sogar über 30% kommt in einzelnen Fällen.
Und ja, die haben ihr Ergebnis verdreifacht, das muss man mal deutlich sagen. Verdreifacht, das ist jetzt nicht einfach irgendwas.
Ja, das ist nicht mehr das Nordrhein-Westfalen von vor 10 Jahren, das ist klar. Man kann sagen, dass die AfD sich jetzt eben auch im Westen richtig eingesessen hat und dass die ehemaligen Volksparteien gehalten sind, wirklich alles zu tun, um das weitere Wachstum zu stoppen. Und bisher habe ich da wenig Reaktionen auch gerade von der CDU vernommen, die darauf hinweisen, dass sie ihre Verantwortung erkannt hat.
Herr Reul, sehen Sie das auch so? Die AfD verankert sich jetzt auch im Westen.
Naja, mehr. Auf der anderen Seite, bei der Bundestagswahl hatten sie in Nordrhein-Westfalen 2% mehr als jetzt. Könnte man auch sagen, gestoppt oder gebremst. Was dann wirklich richtig ist, am Ende werden wir sehen. Also für mich ist das ein, zumindest der Hinweis, man kann da was dran ändern. Und wir können es mit denen auseinandersetzen. Und ich glaube, das geht nicht mit Beschimpfen.
Aber wie erklären Sie sich das, was da passiert ist in NRW? Als jemand, der so viel auch im Land unterwegs ist.
Ja, pass mal auf, gucken Sie sich mal die großen Städte an, wo es so brenzlig wurde. Da gibt es Situationen, wo Menschen sich unsicher fühlen, wo Menschen das Gefühl haben, der Staat funktioniert nicht, wo Menschen jeden Tag einen Beweis für sich haben, das ist alles nicht in Ordnung, machen am Thema Sicherheit und anderem fest. Und dann ja, flüchten sich in die, die neu sind, die nichts mit dem Staat zu tun haben. Das ist eigentlich überhaupt kein Wunder. Warum soll das bei uns anders sein? Ich meine, in irgendwelchen schönen Landkreisen, wo fröhliche Welt ist und alles super ist, haben die weniger Chancen. Aber in Gelsenkirchen, wo Gebiete gibt, die sehen aus wie verbrannte Erde, da kann ich mir das sehr wohl vorstellen.
Verbrannte Erde, sagen Sie?
Jetzt legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
Es gibt da wirklich Ecken.
Es gibt da Gebiete, Also wenn ich da Kinder rumlaufen sehe, kriege ich ein komisches Gefühl. Ja, das ist einfach unzumutbar.
Was heißt das? No-Go-Areas?
Nein, das ist wieder was anderes. Nein, einfach Gebäude, die nicht in Ordnung sind, verdreckste Gebiete, keine Strukturen. Da können Sie da eine nagelneue Schule reinsetzen. Das ist dann irgendwie interessant und schön, aber es löst das Problem noch nicht. Also es ist ja viel komplizierter als nur die Frage von Sicherheit. Es hängt mit dem Erscheinungsbild zusammen, es hängt mit den Angeboten zusammen, es hängt mit den Menschen, die da wohnen, zusammen und.
Was heißt das mit den Menschen, die da wohnen? Was heißt das?
Ja, wenn Sie Gebiete haben, wo vorrangig Migranten oder ausländische Menschen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer mehr von diesen deutschen Mitbürgern, die da mal gewohnt haben, verschwinden. Das ist ein Verdrängungswettbewerb.
Warum?
Ja, weil es ihnen nicht passt, weil sie sich nicht wohlfühlen, müssen sie die jeweils einzeln fragen. Aber das ist wahrscheinlich eine Gefühlslage von... Ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich bin hier nicht mehr, bin hier eine Minderheit und dann verschwinde ich hier. Dann merken die, dass sie ihre Häuser nicht mehr den Wert haben, den sie früher hatten. Dann werden die verkauft noch schnell, Geschäfte werden aufgegeben und das ist eigentlich eine Kette. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Das ist ein ganz langer Prozess und hat auch nicht nur eine Ursache. Es ist, glaube ich, schon, leider ist es kompliziert.
Aber welche Ursache?
Ja, eine Ursache ist, dass da keine gemischte Bevölkerungsstruktur mehr ist, sei es mal salopp. Zweitens, dass bestimmte Gebiete runtergekommen sind, dass man sich nicht gekümmert hat. Drittens, dass das Sicherheitsproblem da auch ein bisschen stärker ausgeprägt war, also negativ ausgeprägt war. Und möglicherweise auch die Möglichkeit, oder dass auch mehr Menschen da sind, die keine Arbeit haben oder von der Stütze leben. Es kommt ganz viel zusammen da. Und ich glaube auch nicht, dass man da eine einfache Erklärung für hat. Es gibt ja unterschiedliche Antworten. Es gibt Städte, die fangen jetzt an, wir unterstützen das auch vom Land aus, versuchen Bausubstanz, die nicht in Ordnung ist und wo nur noch, ja, die praktisch irgendeiner aufgekauft hat, um da Tausende von Rumänen oder Bulgaren unterzubringen, die abzuzocken, dann reißen die Buden ab. Wir müssen weg. Das ist die einzige Methode. Oder es gibt die andere Methode, machen manche Städte, die kaufen selber, nehmen Vorkaufsrechte wahr, renovieren und machen daraus wieder anständige Wohngebiete. Aber glauben Sie doch nicht, dass man das mal so eben hinkriegt. Ein Gebäude nach dem anderen und noch ein Gebäude, das ist mühsam. Trotzdem ist das, glaube ich, der richtige Weg.
Seit wann ist Ihnen das klar, dass das so läuft?
Das ist ja, da braucht man eigentlich nur die Augen offen zu halten. Also das ist ja keine Neuigkeit. Die Neuigkeit ist nur, dass das immer mehr in Richtung AfD schwappt, also was Wahlverhalten angeht. Aber die Beschreibung der Lage ist nicht neu. Also es gibt Beschreibungen über bestimmte großstädtische Strukturen, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet, die sind mehr als 10 Jahre alt.
Ich suche das hier gerade. Es gibt einen wirklich interessanten Satz von Ihnen. Es gab Situationen, in denen ich zu lange gezögert habe. Zum Beispiel beim Thema Ausländerkriminalität. Da habe ich 2 Jahre gebraucht, das Problem klar zu benennen, weil ich Sorgen hatte, ich gieße Wasser auf die falschen Mühlen.
Ja, stimmt. Ich habe das erste Mal das bei der Clankriminalität, das haben Sie ja eben am Anfang gesagt, gelernt. Du musst ein Problem, was da ist, benennen, weil sonst macht das Problem mit den Leuten was. Und die Leute haben kein Vertrauen zu dir mehr. Oder umgekehrt, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kümmere mich um das Thema und das Thema gibt's, hatte ich ja schon einen Zuwachs an Vertrauen, ohne dass ich was gemacht hatte. Also Probleme muss man benennen. Und bei der Ausländerkriminalität war es genauso, weil ich wusste ja genau, wie die Zahlen sind. Ich wusste, da ist ein Problem und ich wusste, wenn ich es benenne, wird die AfD da wieder 33 Überschriften, 5 Artikel und 7. Und ich möchte denen ja nun wirklich nicht helfen. Aber bei Clans habe ich gelernt und bei Ausländern...
Ich finde das so irre. Sie sagen, ich habe 2 Jahre im Grunde darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich richtig anspreche.
Ja,
die halbe Amtszeit schon rum.
Nee, so schnell ist es nicht.
Spaß.
Es sind 5 Jahre, aber
es sind 2 Jahre in verlorene Zeit.
Ich weiß gar nicht, ob es genau 2 Jahre sind. Ich will damit nur erklären, es ist auch mir nicht leicht gefallen, zu sagen, es gibt das Problem. Ich weiß nur mittlerweile, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, es war richtig. Bei dem Ausländerkriminalität habe ich es ganz anders angefangen.
Warum, Harold, versuchen Sie das einmal zu erklären. Warum fällt es so schwer, klar zu beschreiben, was das Thema ist?
Wenn Sie bestimmte Themen, die in der Wirklichkeit da sind und die Menschen auch empfinden, benennen, die aber nicht in die Zeit passen oder nicht in den Mainstream passen, dann kriegen Sie Ärger. Bei den Clans war es ja so.
Von
Menschen, die Meinung machen, von Menschen, die was zu sagen haben, von Menschen, die wahrscheinlich gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung sind. Aber
welchen Ärger kriegen Sie dann? Ich würde das gerne mal verstehen.
Wenn Sie das mit den, ich habe mit den Clans angefangen. Dann sagen Sie, Herr Roll, Sie sind jetzt verantwortlich dafür, dass jedes Kind, das diesen Nachnamen hält, hat keinen Ausbildungsplatz mehr im Gericht. Sie sind schuld. Sie stigmatisieren Menschen. Und die Wahrheit ist, da ist ja was dran. In dem Moment, wenn man sich für dieses Konzept entscheidet, klar, wenn einer kommt und der heißt so, dann kann es sein, dass der Unternehmer sagt, so einen Typen stelle ich nicht ein, ist bestimmt einer von den Bösen. Dabei ist das ein Guter. Aber ich habe auch gelernt, wenn du es nicht benennst, kommst du überhaupt nicht weiter, weil ohne Benennung eines Problems brauchst du gar nicht anzufangen zu arbeiten. Es geht einfach nicht. Und ich habe es gemacht bei Clans, es hat funktioniert. Und beim Ausländerthema war es ähnlich, da habe ich es dann ein bisschen anders eingestellt, da habe ich es vorbereitet. Da habe ich Journalisten meine Sorgen und mein Modell und die Zahlen erklärt, bevor ich öffentlich gemacht habe. Ich habe versucht, Leute vorher zu gewinnen, also zu überzeugen, damit das nicht so platschig reinkam. Reul erklärt Ausländern das Problem der ganzen Kriminalität, sondern es ist ja viel komplizierter. Denen ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Mehrheit der Kriminellen sind Ausländer. Man kann auch sagen, alle Ausländer sind kriminell. Nee, das Interessante ist, dass die Ausländer an der der Anteil der Ausländer an der Kriminalität im Vergleich zu dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, da passt was nicht. Und da muss man drüber reden. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo du es benennst, kannst du da unterscheiden. Da kann ich der AfD auch das Wasser dann doch abgraben, weil ich sage, das stimmt ja gar nicht mit deiner Debatte, das sind alles nur die Migranten und Flüchtlinge, das ist ja Unsinn. Weil ein Teil dieser Ausländerkriminalität, das sind Wohnungsanbrüche, Ladendiebstähle, Taschendiebstähle, das sind Bulgaren, Rumänen. Und die sind gar nicht hier, die kommen rein, das sind organisierten Banden. Das ist Bandenkriminalität, nur zufällig mit Ausländern. Und das ist eine ganz andere Art als Messer auf den Straßen und Plätzen. Da habe ich die Flüchtlinge etwas stärker vertreten. Und ich kann erst dann differenzieren, wenn ich es benannt habe. So habe ich es jetzt gelernt und es hat funktioniert.
Welche Reaktion haben Sie darauf gekriegt? Ich bin gleich gespannt auf die Anlassung von Frau Winkelmann.
Es hat funktioniert.
Es
hat kaum eine Zeitungsberichterstattung gegeben draußen, die gesagt hat, der Roll ist jetzt ein Ausländerhasser oder irgend sowas. Sondern es ist ernsthaft darüber geredet worden. Und das wollte ich. Ich wollte eine ernsthafte Debatte. Und die hat funktioniert.
Frau Winkelmann, was denken Sie, wenn Sie das hören? Ist das sozusagen das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, im Grunde sind wir eigentlich ständig auf der Suche nach Sündenböcken für Dinge, die an anderer Stelle schieflaufen?
Ja, schauen Sie, Herr Reul sagte gerade mehrfach dankenswerterweise, wie komplex die Lage ist, dass Kriminalität immer mehr als einen Grund hat, dass Armut mehr als einen Grund hat. Und Sie sprechen von Clan-Kriminalität. Soll heißen, es waren Sie derjenige, der das Thema hier reingebracht hat.
Aber an welcher Stelle jetzt? Als ich ihn vorgestellt habe.
Der Weg Ihres Gesprächs mit Herrn Reul war gerade so. Das macht aber nichts, weil das Problem am Begriff Clan-Kriminalität ist, dass eben bestimmte Ressentiments bedient werden, die nun mal sowieso da sind und von rechts außen ganz besonders gerne gerade aufgegriffen und weiter verbreitet werden. Und man weiß es wird damit gehetzt bis zum Geld nicht mehr.
Wie soll man das sonst machen? Was hätte ich?
Mein Vorschlag wäre, andere Begrifflichkeiten zu verwenden.
Was hätte ich sagen sollen?
Mein Vorschlag wäre, andere Begrifflichkeiten zu verwenden. Welchen? Man kann zum Beispiel auch von Großfamilien sprechen oder eben, wenn das der Sache angemessen ist, wie Herr Roll gerade auch einbrachte, von organisierter Kriminalität. Also organisierte Kriminalität ist ja eben genau das.
Ob ich Großfamilie sage oder Clan, wo ist der Unterschied?
Wenn ich den Begriff Clan eher vermeide, vermeide ich es, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung, aber auch noch sehr viele andere Medien und Organe, die noch in viel problematischerem Spektrum unterwegs sind, das aufgreifen, um Hass und Spaltung und Ressentiments zu bedienen. Und das ist das, was der Herr Reul erkennbar also, auch vermeiden
wirklich,
möchte, indem er eine Pressestrategie gerade offengelegt hat. Das macht ja auch nicht jeder Politiker, dass er erklärt, wie er vorgeht. Dass er nämlich erst mit Journalisten im Vertrauen redet, bevor er sich dann an die breitere Öffentlichkeit wendet.
Willst du mal verstehen, Frau Winkelmann, wenn ich jetzt gesagt hätte, Familienkriminalität, organisierte Kriminalität von Großfamilien, dann hätte das der Boulevard sich nicht genommen und gesagt, irgendwie, das ist, geht doch nicht um die Frage, was der Boulevard daraus macht. Es geht doch um die Frage, ob man ein Problem benennt oder nicht.
Genau, es geht um zwei verschiedene Sachen. Es geht erstmal darum, natürlich Kriminalität einzudämmen. Das ist total klar. Der Rechtsstaat muss funktionieren. Das stellt niemand in Frage. Mhm. Es geht zum Zweiten aber auch darum, eine bestimmte gesellschaftliche Stimmung nicht weiter zu befeuern, die uns ja gerade eben in der Analyse der NRW-Wahlergebnisse noch bekümmert hat. Und das tue ich, indem ich eine bestimmte Sprache versuche zu wählen, die Ressentiments nicht vertieft und die nicht bestimmte Dreckschleudern im Internet weiter bedient und denen sozusagen nur Wasser auf die Mühlen liefert.
Also Sie sagen, das Problem quasi existiert da nicht mehr, wenn wir nicht drüber reden?
Nein, ich sage, das sind zwei Probleme. Und das eine ist wichtig, Rechtsstaat muss funktionieren, Kriminalität muss bekämpft werden, sonnenklar.
Ich würde eine andere These wagen.
Das andere ist, dass man den Diskurs so führen muss, dass bestimmte andere gesellschaftliche Probleme, die aktuell bis zur möglichen Zerstörung der Demokratie führen, dass die nicht weiter auch mitvergrößert werden. Es sind doch zwei Sachen, die beide in unseren Kopf passen.
Nur das Problem war natürlich, dass man 30 Jahre lang über das Thema genau aus dem Grund nicht geredet hat. Mhm. Und damit hat man bei den Menschen, die da wohnen, den Eindruck geweckt, wir Blödmänner haben es nicht kapiert. Und dann flüchten die, das ist meine Theorie, weiß ich, ob die stimmt. Und dann sind die in die AfD-Ecke geflüchtet oder in die Staatsferne geflüchtet. Und ich finde, dann benenne ich es doch lieber und arbeite mit dem Risiko. Es stimmt. Es ist immer, wenn Sie ein Thema benennen, haben Sie ein Risiko in der Backe. Oder Sie sagen gar nichts. Und das, finde ich, kann man immer machen.
Ich glaube nur, dass das Problem auch schon länger benannt wird. Sie machen das sicherlich redlich, seitdem Sie im Amt sind. Aber ich bin alt genug, mich zu erinnern, dass schon viele Ihrer Vorgänger auch in anderen Bundesländern, auch im Bund, jeweils für sich in Anspruch nahmen, die Ersten zu sein, die etwas aussprechen. Ich habe daher manchmal das Gefühl, dass man auch erst eine Strohpuppe aufzäumen muss, die man dann halt mit Genuss niederreißen oder abbrennen kann, was man mit Strohpuppen halt macht, um zu sagen, ich bin der, der hier was anspricht. Ich finde es redlich dann, wenn es zu einer sinnvollen Lösung des Problems führt. Aber es ist eben auch immer Teil des politischen Kampf ist zu sagen, ich bin derjenige, der es ausspricht, ich bin der, der das Problem daher auch löst. Bitte wählt mich nächstes Mal wieder.
Das ist für mich vorbei. Ich bin so alt, da brauche ich nicht mehr. Ich habe nur das Problem vorgelegt bekommen und musste mir entscheiden, spreche ich es an, ja oder nein. Und dann habe ich mich für ja entschieden und dann haben Sie ja eben gehört, bei dem nächsten Thema, was ja auf der Ausländer, Messer, das ist ja dann jetzt doppelte Staatsbürgerschaften. Ich versuche immer Stück für Stück weiterzugehen, um zu zeigen, wir verschweigen hier überhaupt nichts, wir sprechen alles an und wir kümmern uns, wir versuchen es zu lösen. Aber da ist übrigens der nächste Punkt, wir sprechen aber nicht, dass morgen die Welt simsalabim in Ordnung ist. Weil das wird nicht klappen.
Ja.
Es ist irre mühsam, es geht nur Schritt für Schritt.
Ich fürchte auch.
Was denkt die Konfliktforscherin, wenn sie das hört?
Also wir wissen, dass nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, die beiden Seiten des politischen Spektrums damit spielen, bestimmte Sachen nicht zuzugeben oder nicht offen anzusprechen. Die traditionelle Linke tut sich schwer damit zuzugeben, das, was Sie beschrieben haben, dass ja, unter Kriminellen gibt es einen höheren Ausländeranteil. Es gibt aber auch grundsätzlich höheren Kriminalitätsanteil bei Bevölkerungsgruppen, die unter einer gewissen Einkommensschwelle sind. Also da muss man dann schauen, was ist jetzt Ursache, was ist Nebeneffekt. Und die traditionelle Rechte tut sich schwer damit zuzugeben, dass aber Migration zum Wirtschaftswachstum beiträgt. Und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn beide Seiten offen darüber sprechen, was geht einher mit dem Phänomen der Zuwanderung oder Migration oder Flüchtlinge, das sind ja verschiedene Sachen. Und ein Problem, was damit kommt. Mhm. Was ich aber nicht glaube ist, und ich glaube, das ist für mich eigentlich das Interessanteste an dem Gespräch, ich glaube nicht, dass es eine direkte Kausalkette gibt zwischen Kriminalität und AfD. Die AfD ist wahnsinnig stark in Gebieten, da gibt es gar keine Ausländer. Also deswegen einfach denken, das heißt nicht, dass es das Problem nicht gibt. Aber ich glaube, das Problem AfD ist größer als Ausländerkriminalität in Nordrhein-Westfalen.
Klar.
Das ist sicher richtig. Und die Sprache, also wenn ich jetzt sozusagen, ich traue es mich jetzt schon gar nicht mehr auszusprechen, aber wenn ich von Clan-Kriminalität spreche, ist das das Problem oder ist das Problem, dass wir ein ernsthaftes Problem haben?
Naja, also es gibt ja einen Grund, warum beide Seiten bestimmte Sachen nicht sagen wollen. Ne? Also beide Seiten äußern sich zu dem Thema, also beide Seiten, es gibt ja mehr als zwei, aber wenn ich jetzt sage mal vereinfacht rechts und links, äußern sich zu dem Thema in vereinfachter Art, wie es ihnen, wie es besser zu ihrem Schema passt. Natürlich sagt dann die Rechte lieber verwendet bestimmte Begrifflichkeiten, die Linke möchte es lieber anders formulieren. Das ist natürlich,
ja, aber
das
dann spielt sind schon wir immer rein. In der Semantik.
Nein, das ist natürlich viel größer als Semantik.
Das meine ich doch.
Ja klar, aber das ganze Thema ist natürlich größer als Semantik. Die AfD hat was zu tun, natürlich auch mit Migration, mit Angst vor Fremden. Deswegen kommt es hier besonders vor im ländlichen Raum, wo man gar keine Fremden kennt. In den größten Städten der Welt, wo die meisten verschiedene Menschen zusammenwohnen, ist auch die geringste Ausländerfeindlichkeit. Dabei ist Kriminalität auch ein urbanes Phänomen. Ne? Also da kommen viele andere Sachen.
Ich verweise auf London dieser Tage. Also ich verweise auf
aber
Paris.
Umfragen aus Großstädten. Großstädte sind immer krimineller als das Land. Und Umfragen in Großstädten, klar, je mehr man mit Leuten von anderen Kulturen zu tun hat, desto toleranter wird man quasi automatisch. Das heißt aber nicht Glücksbärchenparadies. Ne? Das heißt aber nur, dass man dann vielleicht eher weniger AfD wählt, weil man vertrauter damit ist. Das heißt nicht, dass alles super ist.
Frau Winkelmann, ich würde Sie gerne noch mal fragen. Ich habe interessanterweise, fällt mir gerade ein, 2017, als Sie ins Amt gekommen sind, Herr Reul, haben wir in Gelsenkirchen eine Reportage gedreht. Bundestagswahl. Und wir wollten wissen, woher die Wut kommt. Weil damals war schon, ist fast 10 Jahre her, deutlich zu spüren, was da passiert. Und ich erinnere mich an ein sehr eindrucksvolles Gespräch mit einem jungen Mädchen, das aus einer genau solchen Großfamilie kam, um jetzt nicht wieder das böse Wort Clan zu sagen. Und die sagte, wenn ihr nicht aufhört, ständig das wegzuschweigen und nicht darüber zu reden und es nicht klar zu benennen, dann und diskriminiert ihr auf diese Art und Weise vor allen Dingen mich. Mhm. Weil ich würde gerne da raus, aber ich kann es nicht. Weil ihr beschützt mich nicht, ihr gebt mir keine echte Chance, ihr helft mir nicht, aus dieser Familie da rauszukommen. Und sie hat mir damals, wir haben ein wirklich langes Gespräch geführt, sie sagte damals, natürlich gibt es in meiner Großfamilie viele, die nicht kriminell sind. Aber die werden Teil dieser Kriminalität, weil ihr einfach zuguckt und es geschehen lasst. Weil ihr uns nicht helft, insbesondere Frauen, da rauszukommen. Das ist ein wichtiger Teil, wenn es darum geht, diese Art von Kriminalität zu bekämpfen. Also was sagen Sie dieser jungen Frau? Die hatte kein Problem mit der Frage, nenne ich es Großfamilie oder Clan? Sie hat es selbst Clan genannt.
Das finde ich einen ganz wichtigen Faktor, den Sie ansprechen, weil die Opfer dieser Form von Kriminalität und die Opfer dieser Form von Antirechtsstaatlichkeit sind immer erstmal in der Regel die Frauen und die Mädchen innerhalb dieser Strukturen und aber auch dann die Männer, die dann eventuell tatsächlich Opfer von Gewaltverbrechen werden. Also das ist ja oft beobachtet worden, dass es erstmal sozusagen die Leute im eigenen Viertel sind, eventuell die man am besten kennt, die dann da auch Opfer von Kriminalität werden. Und natürlich braucht das Mädchen jede Förderung, dass der deutsche Staat zur Verfügung hat.
Kriegt ihr es ja nicht, weil wir ja noch nicht mal in der Lage sind, das Problem angemessen zu beschreiben.
Jede Förderung, die der deutsche Staat zu bieten hat, dazu gehören zum Beispiel auch funktionierende und gut ausgestattete Schulen. Und dazu gibt es ja in Deutschland auch eine Menge zu sagen, dass wir aktuell immer noch trotz Jahrzehnten trefflicher Analysen kein Schulsystem haben, das die Leute aus ihren Milieus hinreichend rausholt. Unser segregiertes Schulsystem funktioniert für diese Kinder nicht gut. Und da kann man zum Beispiel ansetzen. Man muss auch da ansetzen, was Herr Reul gerade andeutete, dass man dafür sorgt, dass eine Viertelstruktur sich verändern kann. Dass es eben nicht nur Armviertel gibt, sondern dass das, der Staat endlich die Schrottimmobilien auch tatsächlich aufkauft und darin gute, anständige Wohnungen einrichtet für Leute, die nicht notwendig im Sozialhilfe, Hartz IV oder eben Bürgergeldbezug sind oder was auch immer die Union jetzt daraus zu machen gedenkt. Und das sind aber alles Fragen von Investitionen, die der Staat eben an anderer Stelle auch noch nicht geleistet hat.
Also es ist Schuld des Staates und die Schuld von zu wenig Investitionen. Zu wenig Geld.
Das sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass es diesem Mädchen nicht so geht, dass es das Gefühl hatte, es komme aus seinem Milieu raus. Es braucht die Lehrerinnen und Lehrer, die dafür sorgen, dass es eventuell eben doch den Sprung aufs Gymnasium schafft, dass es zur Bildungsaufsteigerin werden kann. All das sind doch Mittel und Faktoren, die den Leuten helfen, da rauszukommen.
Herr Reul, wie komplex ist dieses Thema? Was genau ist eigentlich Clan-Kriminalität, so wie Sie es verstehen? Ich habe immer das Gefühl, und da hat Frau Winkelmann ja recht, die Grenze ist da sehr fließend. Das ist gar nicht so genau zu definieren, was das eigentlich ist. Was hat sich da etabliert und wann ist das passiert?
Also bei uns sagen wir vor 30 Jahren, als sie gekommen sind, Punkt. Dann hat es angefangen, es hat sich keiner um diese Menschen gekümmert, dann haben sie sich selbst gekümmert, dann haben eine Struktur aufgebaut und sie leben fröhlich dahin. Und dann hat man 30 Jahre sich nicht gekümmert und wundert sich am Ende, dass man jetzt ein dickes Problem hat. So, Punkt. Was ist das? Das ist nicht nur organisierte Kriminalität, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Mafia ist organisierte Kriminalität, aber Clankriminalität ist organisierte Kriminalität und Alltagskriminalität, also auf der Straße. Diese Schlägereien, diese kleinen Dinge, das ist ja auch Clankriminalität. Deswegen ist das leider ein bisschen anders. Wir haben im Moment, gucken wir uns genauer an, ob diese Clankriminalität, die wir jetzt bei den türkischstämmigen, libanesischstämmigen Menschen feststellen, ob das das Gleiche ist, was bei den syrischen sich widerstellt.
Für den Hintergrund,
ja, weil die erklären, auch da sind, weil die auch neu gekommen sind, weil die auch versuchen, diesen Weg zu gehen, Geld zu verdienen, zu überleben.
Das heißt, da kommt sozusagen zur alten Großfamilienkriminalität aus dem Libanon im Wesentlichen irgendwann eingewandert, ja. Kommt jetzt etwas dazu, nämlich Kriminalität von syrischen Großfamilien.
Ja, und wir gucken uns das an gerade.
Aber das ist das Thema,
glaube,
mit dem Sie zu tun
ich glaube,
haben.
Es ist nicht dasselbe. Das macht die Sache wieder komplizierter. Das passt da
nicht
ein.
Wo ist der Unterschied?
Ja, aber die syrischen Familien, das ist nicht nach Familiennamen zu organisieren. Das geht nach Regionen. Das ist eine andere Struktur, wie die zusammenarbeiten. Aber jetzt noch vorbehaltlich der genaueren Analyse. Das ist jetzt mein erster Blick darauf. Aber es scheint so zu sein, dass man es nicht gleichsetzen kann. Es ist auch Kriminalität. Es hat auch was mit vielen Leuten zu tun, die sich kennen. Aber es ist nicht dieses, wo man sagen kann, es ist eine ganze Familienstruktur, die dahinter steckt. Und deswegen ist es auch wieder nicht so einfach. Da muss man es wieder anders machen. Mafia gibt es. Es gibt russische Mafia, es gibt italienische Mafia. Es gibt ja mehrere dieser Strukturen. Es ist nicht das erste Mal, dass es sowas gibt. Sondern wahrscheinlich nur das erste Mal, dass wir es jetzt angesprochen haben oder keine Ahnung, oder wirkungsvoll begonnen haben.
Nochmal die Frage. Warum sind wir nicht in der Lage, so etwas klar zu adressieren? Ich meine, ich habe den Verfall von Gelsenkirchen beispielsweise, den haben wir damals auch dokumentiert. Den hat man mit Händen greifen können. Ich rede von etwas, das ist fast 10 Jahre her. Ich habe damals mit einem Stadtentwickler, erinnere mich, ein sehr interessantes Gespräch geführt, der sagte, es geht auch um die Frage unter Umständen, woher Menschen kommen, wie sie sozusagen geprägt worden sind. Aber es geht dann auch um die Frage, was machen die Leistungsträger in einem solchen Viertel, in einer solchen Stadt? Darunter sind ja auch viele Migranten, da sind ja viele migrantische auch Aufsteiger dabei, da sind ja erfolgreiche Menschen zum Teil dabei, die dann ebenfalls irgendwann dieses Viertel verlassen, weil sie sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe den Aufstieg geschafft, ja. Dann ziehe ich mit meinen Kindern ganz woanders hin, weil das hier schaue ich mir nicht mehr an. Das heißt, Sie haben recht, wenn Sie sagen, das ist sehr komplex, aber wenn man das doch sieht vor seinen eigenen Augen und sagten vorhin gerade, verbrannte Erde, ich fahre als Politiker durchs Land und sehe das. Ich habe das selber vor 10 Jahren gesehen. Wie kann man zulassen, dass das 10 Jahre so läuft, ohne dass wirklich etwas passiert?
Ach, diese Frage, warum haben wir nicht früher, das, unter uns gesagt, die kann ich nicht mehr so richtig hören, weil die kann ich auch nicht beantworten.
Wir müssen verstehen, was passiert ist.
Ja, weil es verpennt worden ist, weil man es nicht ansprechen wollte, weil wir alle wissen, die wir hier sitzen und auch alle, die zuhören oder zuschauen, die wissen alle, dass man in der Bundesrepublik Deutschland Schwierigkeiten hat, bestimmte Themen anzusprechen, weil dann sofort, dann gehen direkt die Jalousien rauf oder runter.
Ich habe es gerade hier
Freund oder Feind, böse oder gut. Und das geht nicht. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Das ist der Grund. Ich versuche ja nur, jetzt setze ich mich ja selber der Gefahr aus, an der Ecke gepackt zu werden. Ich versuche damit ein bisschen Ehrlichkeit, Transparenz reinzukriegen, weil ich glaube, Demokratie, dazu gehört die Transparenz als oberstes Prinzip.
Frau Winkelmann, wenn Sie sagen, ich habe Sie vorhin zitiert, das ist im Grunde die Suche nach dem Sündenbock. Ist das sozusagen die Idee, wir suchen nach einem Schuldigen und am Ende sind es immer die Ausländer, damit wir ablenken können von den Dingen, die eigentlich anstehen?
Jetzt springen wir von Clan-Kriminalität hin zur allgemeinen Ausländerkriminalität,
genau.
Wie sie gerne dann auch, wie gesagt, Stoff von Schlagzeilen ist. Florence Gaub hat es ja gerade gesagt, es gibt keinen strukturellen Zusammenhang zwischen Ausländersein und Kriminellsein. Das hat das allerlinken Umtriebe unverdächtige IFO-Institut kürzlich in einer wunderbaren Studie auch nochmal beschrieben. Also Migrantsein hat nichts zu tun mit Kriminellsein. Es gibt aber andere Faktoren, die dazu beitragen, dass die vielen jungen Männer, dass die vielen Menschen, die eben unterhalb bestimmter Level einkommensmäßig leben, dass die, die sich zusammenschließen in Verbünden, die zur Kriminalität dann Anreize bieten, dass die dann kriminell werden. Das ist so. Das werden sie auch in keiner linken Zeitung geleugnet finden. Diese Idee immer, dass es die Linke gäbe, die einfach die Augen verschließt vor Dingen. Ich weiß überhaupt nicht. Das scheint mir wirklich ein eigenartiger Mechanismus zu sein, mit dem, wie gesagt, für sich in Anspruch genommen wird, jeweils der Erste zu sein, der was zu benennen hat. Aber Sie haben ja recht, es war offensichtlich schwierig, mit Ausländerkriminalität so umzugehen, wie es angemessen gewesen wäre. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass die Behörden in sich von selbst auch keine guten Lösungswege gefunden haben und dann eben deswegen lange gezögert haben. Vielleicht war das gesellschaftliche Klima ja auch gar nicht so schlimm, mehr so, dass man selbst noch nicht wusste, welchen Apparat, welche Mechanismen, welche Instrumente man wählen sollte, um diese Art Kriminalität zu bekämpfen.
Ich kann das Argument irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich sehe, es gibt 15% der deutschen Bevölkerung hat keinen deutschen Pass. Aber in der Statistik tauchen 50% Menschen ohne deutschen Pass auf, wenn es um Kriminalität geht. Und ich bin absolut bereit zu differenzieren und sage, okay, wir ziehen noch mal die 15% ab, die sozusagen Dinge betreffen, die das Ausländerrecht betreffen. Das fließt ja auch alles damit rein. Die ziehen wir ab. Da sind wir immer noch bei 35%. Da kann ich doch nicht die Augen vor verschließen und nicht sagen, Menschen ohne deutschen Pass sind überproportional in der Kriminalitätsstatistik repräsentiert. Das kann ich doch nicht tun.
Ja, es gibt zum Beispiel Kriminologen, also einer heißt Singelnstein und lehrt auch in NRW, die darauf hin...
Nicht mehr.
Nicht mehr? Lehrt?
Nee, ist jetzt irgendwo in Hessen.
Oh, tut mir leid. Für NRW. Ja. Die sehr sorgfältig vorrechnen können, dass die Statistiken, die sie zitieren, erstmal Tätigkeitsberichte der Polizei sind. Das sind ja keine Statistiken darüber, wer nachher am Ende wirklich verurteilt wird. Soll heißen, das sind redliche Statistiken.
Das Argument kommt wirklich in jeder Sendung, wenn wir darüber
reden. Weil es eben ein bisschen
widerlegt, sagt hier jemand. Würde das jetzt auch gleich versuchen.
Ich habe den Namen vergessen, ein Schweizer Professor. Ja, jetzt auch mit einem Buch in die Öffentlichkeit gegangen ist, der auch die Ergebnisse im Gerichtsprozess nachgeschaut hat und bestätigt, das ist da genauso. Das ist das erste Mal, wo ich das gelesen habe jetzt. Insofern ist was dran an dieser These. So. Nur daraus darf man nicht ableiten, das wäre der falsche Weg, zu sagen, jetzt sind alle Ausländer das Problem. Das ist Quatsch, großer Unsinn. Wir brauchen Ausländer, das ist ja eben richtig beschrieben worden. Und umgekehrt darf man aber auch nicht den Eindruck erwecken, wir reden darüber nicht, weil das... Dann besteht die Gefahr, ich habe das doch hinter mir, besteht die Gefahr, du bist ein Ausländerfeind. Und darum traust du dich nicht, darüber zu reden. Das ist falsch. Darüber reden und dann versuchen, es zu lösen. Und je mehr Leute von verschiedenen Positionen darüber ehrlich reden, je größer ist die Chance, dass man es auch entdämonisiert und versachlicht. Weil das ist ja die einzige Chance. Dann kommen wir ja nicht zur Lösung.
Würden Sie sagen, Frau Winkelmann, das fand ich auch so bemerkenswert, Sie sagten, ich habe nicht das Gefühl, dass es im Land rauer zugeht, dass es unsicherer geworden ist. Viele Leute haben dieses Gefühl. Sie sagen, ich habe das nicht. Können Sie das mal erklären?
Ja, ich habe wahrscheinlich Glück. Ne? Also wenn man von sich selber spricht, das ist immer. Es gibt einen großen Unterschied zwischen subjektivem Sicherheitsempfinden und objektiver Sicherheitslage. Das muss jeder und jedem klar sein. Aber ich glaube, dass das Sicherheits- und Unsicherheitsempfinden regional stark schwankt. Und wie Frau Gaub gerade schon richtig sagte, interessanterweise haben die Leute auf dem Land oder in den weniger großen Städten und Ortschaften ja oft ganz andere Sicherheitsvorstellungen als Leute, die zu jeder Tages- und Nachtzeit durchs Frankfurter Bahnhofsviertel laufen, wo es wirklich hoch hergeht. Und tatsächlich ist es so, je mehr man sich diesen Vierteln, diesen Regionen auch aussetzt, wo wirklich Drogensucht, Kriminalität etc. pp. Auf der Straße auch stattfindet. Man kann ja zuschauen, desto mehr lernt man sich auch so zu verhalten, dass man sich nicht als potenzielles Opfer fühlt. Wenn man sich zum Beispiel, ich habe in Hamburg studiert, 90er Jahre, das Bahnhofsviertel war auch wild. Ich wohnte nun genau da und man lernt sich so zu verhalten, dass man keinen Anlass hat, sich gefährdet zu fühlen, unabhängig von der objektiven möglichen Bedrohung. Ich glaube, dass viele Leute tatsächlich
Kurz, Frau Winkelmann, was heißt das, man verhält sich so? Ich habe neulich hier ein Gespräch geführt mit Güner Balci, Ausländerbeauftragte in Integrationsbeauftragte, so heißt das richtig, in Neukölln, Berlin-Neukölln. die selber einen kurdischen Hintergrund hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, und die ein sehr lesenswertes Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Und die sagte, da hat sich was verändert in Neukölln in den 80er Jahren, als plötzlich die Clans, sie hatte diesen Begriff auch benutzt, als sie plötzlich kam, als das Patriarchat plötzlich auf den Straßen war und uns Mädchen klar gemacht hat, du läufst hier nicht ohne Kopftuch rum, du läufst hier überhaupt nicht rum, wenn wir dir die Erlaubnis dafür nicht geben, das funktioniert so nicht. Und sie sagte, natürlich hat sich da etwas verändert. Und auf meine Nachfrage, ob es zutreffend ist, dass junge Mädchen beispielsweise im Bus, in der S-Bahn, an Bahnhöfen, auf dem Weg zu einer Party, wo man vielleicht leichter bekleidet ist, über das Minikleid dann extra Schlabberklamotten tragen, damit sie sich so verhalten, dass sie nicht Anlass für Belästigung geben. Das heißt, die ziehen sich einen weiten Jogginganzug an, fahren mit der S-Bahn und ziehen ihn dann wieder aus. Ist es das, was Sie meinen?
Das ist Mist. Nee, habe ich nie gemacht. Aber
war damals vielleicht auch nicht nötig. Aber offenbar ist es jetzt nötig.
Ja, dann das soll so nicht sein. Ich will ja nicht die Zustände Ich will nicht die Zustände rechtfertigen. Ich will nur sagen, dass ich auch Mädchen, junge Frauen nur ermuntern kann, laut aufzutreten zum Beispiel. Einfach jeden sofort anzuschreien.
Kann sie da nicht raus? Nein. Sie haben gerade gesagt, ich habe mich damals so verhalten, dass ich nicht Anlass gegeben habe, mich belästigt zu fühlen.
Nein, ich habe einfach jeden angeschrien, der mir zu nahe kam.
Aber
Und
das ist doch unangenehm, nicht gut, oder?
Natürlich ist es das.
Aber das ist doch schon nicht gut.
Nein, natürlich nicht. Aber ich begründe ja nur, warum ich kein Unsicherheitsgefühl hatte.
Weil Sie jeden laut angeschrien haben.
Und ich will jetzt hier nicht predigen. Ich will nur sagen, dass es eigentlich aus meinem Empfinden heraus weniger Anlass gibt, sich unsicher zu fühlen in Ecken, die erstmal schmuddelig und unangenehm aussehen. Und dass man auch dort, wo man sich fremd fühlt, sich so verhalten kann, dass man zum Beispiel Solidarität weckt, nicht? Dass man dafür sorgt, dass das andere sich kümmern, wenn irgendwas komisch ist. Es ist nicht jede Frau Opfer und muss es auch nicht sein.
Ich bin jetzt keine Frau, aber ich finde es irgendwie schwer erträglich, dass man sich als Frau auf eine gewisse Art verhalten muss, um nicht zum Opfer zu werden. Das ist ja das, was Sie übersetzt sagen.
Ja.
Das kann es doch nicht sein.
Nein, das kann es nicht sein.
Aber dann haben wir doch ein Thema.
Deswegen kämpfen wir auch an jeder anderen Front gegen das Patriarchat, oder? Also,
Das ist jetzt eine Maßnahme. Das ist jetzt albern.
Was ich sage ist, es ist Mist, dass die Mädchen sich umziehen müssen. Natürlich ist es das.
Ja,
ich will das ja nicht
rechtfertigen.
Ich will nur sagen, man muss sich davon aber nicht verleiten lassen, zu Hause zu bleiben.
Frau Winter, warum müssen sich diese Mädchen umziehen? Ich würde das jetzt gerne mal von Ihnen wissen. Warum müssen die sich umziehen?
Weil Männer und Jungs unterwegs sind.
Welche Männer und welche Jungs?
In ihren Vierteln, die dort wohnen. Das werden möglicherweise dann in Neukölln zum größeren Teil Jungs und Männer mit migrantischem Hintergrund sein. Gehe ich mal von aus. Ist unangenehm.
Kann man im Buch von Frau Balci nachlesen?
Ja.
Großfamilien. Clans.
Ich will das nicht wegreden. Ich will nur sagen, dass man sich nicht davon zum Opfer machen lassen muss. Und dass wir aber alles tun müssen.
Ich muss mich verkleiden, dann bin ich vielleicht kein potenzielles Opfer.
Dass wir alles tun müssen, das gesellschaftlich und politisch anzugehen, dass das anders wird. Mhm. Dass die Mädchen sich stärker fühlen.
Also, statt ernsthaft zu verhindern und es klar zu benennen, führen wir dann hier auch in dieser Sendung Gespräche darüber, ob ich Clan sagen darf oder nicht, und verkleiden uns. Das ist unsere Antwort darauf, statt die Dinge ernsthaft zu benennen und sie anzugehen.
Ich kann mich nicht erinnern, dagegen gesprochen zu haben, das zu benennen. Was ich sage ist, dass die Lage eine komplexe ist und dass es sicherlich ein Mittel ist, auch gegen die Kriminalität vorzugehen, die sie Clan-Kriminalität nennen. Das ist vielleicht dann auch der beste Begriff, kann schon sein. Aber was ich sage ist eben auch, es gibt mehr Mittel und Instrumente, die wir ins Auge fassen müssen, um das zu bekämpfen.
In der Runde sitzt eine zweite Frau, Florence Gaub. Wie sehen Sie das? Was denken Sie, wenn Sie das hören?
Also ich glaube, dass als Sicherheitsexpertin, ich kümmere mich vor allem um Außenpolitik, aber ich habe auch zu Innenpolitik, in innerer Sicherheit auch gearbeitet. Mir wird hier zu viel verschiedene Art von Kriminalität durcheinander geworfen. Also wir haben die organisierte Kriminalität, dann haben wir die Kleinkriminalität,
haben wir
die sexuelle Kriminalität. Ne? Also oder was jetzt im weitesten Sinne sexuelle Übergriffigkeit ist und so weiter. Und alle drei haben verschiedene, sage ich jetzt mal, sind verschiedene Schwierigkeitsgrade für die Gesellschaft als Ganzes. Mhm. Organisierte Kriminalität, sehen wir, hat ein ganz klares Außenpolitik. politische Komponente. Eigentlich ist jeder Clan oder Mafia oder wie auch immer sie es nennen, man hat eigentlich mittlerweile eine internationale Dimension. Sind es Georgier, die fahren dann irgendwie nach Frankreich, rauben die Häuser aus, fahren wieder weg. So, legen Sie das kurz zur Seite. Das Zweite ist...
Wir reden hier nicht über sexuelle Kriminalität. Ne?
Genau. Und natürlich auch hier ist es ganz eindeutig, dass klar, sexuelle Übergriffe finden eher von Migranten oder Leuten mit Migrationshintergrund.
Die ein anderes Frauenbild haben.
Das ist so.
Die wollen nicht, dass die Mädchen so rumlaufen. Das ist der Punkt.
Ja, und das ist das, was ich vorhin sagte. Auch das, darüber muss man offen sprechen. Das muss man sagen, ja, das ist so. Das heißt, nicht jeder Ausländer ist ein Triebtäter.
Nein,
das heißt, nicht
jeder
Ausländer ist ein Krimineller. Aber natürlich, das ist ein Fakt.
Wenn fast alle Bundesländer...
Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und da habe ich bisher nichts gehört, weil beide Seiten sich damit schwer tun. Die einen sagen am besten, alle gleich raus. Das ist die AfD. Oder alle in Knast.
Nein, das
oder halt andere sagen, man muss sie vielleicht nur ein bisschen lieb haben, dann geht es vorbei. Natürlich ist es nicht
alles
so einfach.
Klar. Nee.
Fast alle Bundesländer, aktuelle Zahlen, berichten von einem massiven Anstieg an Gewaltkriminalität, insbesondere Straftaten in Ballungszentren, Parks, Bahnhöfen, öffentlichen Orten. 74.000 Straftaten allein im vergangenen Jahr. Von Tritten mit dem Fuß, Messerstichen, Angriffen, Bierflasche, Schläge mit der Faust bis hin zum Steinwurf und so weiter und so weiter. 2 von 5 Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass. So, das sind die Fakten. Herr Reul.
Also wenn man darauf eine perfekte Antwort hätte, wüsste man auch morgen, was man machen müsste. Insofern, leider ist es kompliziert. Das eine ist, es finden sich da relativ viele Menschen wieder, die einen ausländischen Hintergrund haben. Ja, es finden sich viele junge Leute wieder. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist das dazu gekommen, dass junge Leute so gewalttätig geworden sind? Das beunruhigt mich
unheimlich.
Ich habe die letzten vier Anschläge, die wir verhindert haben, waren 14-Jährige. Wir hatten 2 Mädels im Sauerland, die haben in 14 Jahren, die haben ihre Freundin niedergestochen. Ein 16-Jähriger, der einen Obdachlosen ersticht in Dortmund und lässt sich dabei filmen. Da ist irgendwas nicht mehr normal gelaufen.
Darf ich ganz kurz da reingehen? Weil ich habe ja auch lange zum Nahen Osten gearbeitet. Und wir haben auch mal eine Studie gemacht zur arabischen Polizei, die ja bekanntermaßen extrem gewalttätig ist. Und dann haben wir mal geschaut, Gewalt ist jetzt, ich rede jetzt nur von der arabischen Gesellschaft, andere Ausländer jetzt mal weggenommen, aber Gewalt, also Kinder werden von ihren Eltern geschlagen,
ja.
Frauen werden von ihren Männern geschlagen, Kinder werden in der Schule von anderen Schülern gehauen.
Richtig.
Und von den Lehrern. Das heißt, das sind einfach Gesellschaften,
wo Gewalt
ist total normalisiert ist. Niemand mag das, aber ist so. Und natürlich, wenn man jetzt aus Syrien kommt oder aus dem Libanon, dann kommt man hierher, dann ist es quasi ein bisschen mit importiert. So, das heißt nicht, dass wir es akzeptieren müssen, aber es ist halt nicht so einfach zu sagen, man gibt denen jetzt mal einen Kurs darüber, wie geht man eigentlich mit Frauen um, sondern das Problem ist viel, viel krasser.
Nee, das ist dann das Recht des Stärkeren und nicht mehr die Stärke des Rechts. Das ist halt der Punkt.
Genau, aber es fängt bei der Kindererziehung an, weil Gewalt quasi von klein auf normalisiert ist.
Ich habe letzter Punkt noch dazu. Herr Roll, ich wollte Sie mal fragen, ob das stimmt. Ich lese immer wieder und höre, dass in Kreisen der Justiz macht seit einiger Zeit ein neuer Begriff die Runde, Klärungsdelikte. Also im Sinne von, es kommt zu unglaublichen Exzessen, wie jetzt auch wieder in Gelsenkirchen geschehen, wo dann Hunderte, meistens Männer, aufeinander losgehen, in übelster Art und Weise, da kommt alles zum Einsatz, um irgendwelche Dinge zu klären. Und oft weiß am Ende keiner mehr so genau, worum es eigentlich ging, was eigentlich der Auslöser war.
Der Auslöser ist meistens sehr konkret. Da gibt es einen Streit in der Familie oder zwischen zwei Familien. Das Letzte, was wir jetzt hatten, war gar nicht typisch, war nämlich nicht klar. Es war ein Streit in einer Familie. Wer hat da zu sagen? Und dann haben die sich einfach mit Gewalt auseinandergesetzt, um das zu klären. Punkt 1.
Es gab einen Toten auch dabei, ne? wenn ich das weiß.
Ja. Und es gibt Vergleichbares auch zwischen Familien, wo dann auch Kämpfe ausgetragen werden, Gewalt angewandt wird, um ein Problem zu lösen. Weil man glaubt, mit Hilfe von Gewalt könnte man Probleme lösen. Das stimmt total. Offensichtlich scheint das aber auch, jetzt weiche ich aus, aber bei jungen deutschen Männern und Frauen, haben wir das aber auch. Das Phänomen, da ist auch irgendwas schräg gelaufen in den letzten Jahrzehnten in der Erziehung. Dass man irgendwie meint, Konflikte löst man nicht, indem man miteinander redet oder Kompromisse findet, sondern ich kriege immer recht, ich setze meinen Willen durch, ich beanspruche das und notfalls hole ich die Faust raus oder das Messer. Und deswegen ist das unterschiedlich. Das eine ist, was Sie beschrieben haben, bei den Ausländern bin ich ganz sicher, also zumindest in Arabisch-Familien, ist das Gewalt ein bestimmtes Thema. Und ich glaube auch nicht, dass wir denen dadurch erklären, Also wir machen ja zweierlei. Wir machen einerseits Waffenverbotszonen. Also im Grunde, wir versuchen die zu erwischen, bestrafen die, wenn sie Waffen haben und Ende. Das ist so die eine Aktion. Und die zweite ist, ich überlege, wir sind dabei, versuchen, muss ich vorsichtigerweise sagen, mit Polizisten in Flüchtlingsunterkünfte zu gehen, um auf der Ebene von Mensch zu Mensch irgendwie das hinzukriegen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wir es hinkriegen wollen, dass die begreifen, hier kann nicht jeder machen, was er will, sondern hier gibt es Regeln und danach muss sich jeder rächen. Und es gibt hier kein Recht der Familie, sondern nur das Recht des Staates. Das funktioniert hier so mit den Regeln. Wir müssen mal gucken, ob das geht. Aber das andere auf jeden Fall, ja, eine Vortragsveranstaltung zu machen, die funktioniert auf keinen Fall. Und zu glauben, das würden die von selber lernen, funktioniert auch nicht. Und wir machen das, was mich ärgert, ist, wir machen das ja alles seit Jahrzehnten und wir sind nicht weitergekommen. Also lasst uns doch jetzt erstmal drüber reden und dann versuchen. Und ich glaube, man kann es verändern. Ich bin ja ein elender Optimist. Es wird nur dauern, es geht nicht so schnell. Aber wenn du andauernd abends das Messer abgenommen kriegst und musst dafür eine Strafe bezahlen, oder wenn du bei den Clans diese Razzien, die ja immer belächelt werden, ja, das ist auch nicht der Einfall des größten Jahrhunderts, aber diese Idee ist eigentlich, abends bei jedem Regelverstoß sagen, so geht das nicht. Das ist 1000 Nadelstiche, das ist Learning by Erleben, ja. Das ist die Idee. Ob die funktioniert, werden wir in ein paar Jahren sehen, weiß ich auch noch nicht. Ich kann heute feststellen, es gab 2017 175 Clan, also Tumultdelikte, also Schlägereien mit vielen Leuten und im letzten Jahr 17 im Ruhrgebiet. Gut, vielleicht nächstes Jahr wieder 100. Ich weiß es ja nicht. Aber
ist das ein Kausalzusammenhang?
Ich hoffe, ich bilde mir ein, dass durch unsere Arbeitsweise das ein Stückchen runtergegangen ist. Aber wissen tue ich es nicht.
Und über allem, deswegen sitzt Florence Gaub heute hier, Drohnen über halb Europa, Frau Gaub. Ich habe vorhin diese sehr beruhigenden Sätze, vielleicht entspannen wir uns jetzt im zweiten Teil der Sendung deutlich, weil ausgerechnet die Frau von der NATO mal erklärt, dass es so schrecklich alles gar nicht ist. Wenn man Leuten gerade zuhört, hat man ja das Gefühl, also wenn nicht morgen, dann aber spätestens nächste Woche bricht der Dritte Weltkrieg aus. Wie nehmen Sie diese Bedrohung von außen tatsächlich wahr? Wo kommt die her? Was ist der Zweck, wenn man solche Drohnen durch die Gegend schickt, wenn man in den Luftraum eindringt und so weiter? Und was ist sozusagen tatsächlich möglicherweise der große strategische Plan dahinter?
Also Sie müssen sich so vorstellen, dass Russland, China übrigens auch, aber Russland hat die, in seinem strategischen Denken geht davon aus, dass wenn es ein Klima der Angst schafft, ein Klima der Angst vor einem Krieg, dann ist das gut für Russland, weil wir uns dann kleiner machen, weil wir dann nicht angreifen. Mhm. Weil die, ne, also man, es geht ja darum, dass man den Gegner ein bisschen unter Kontrolle hat. Mhm. Und das macht es eigentlich aber schon seit über 10 Jahren. Also von wir reden ja schon seit über 10 Jahren von hybrider Kriegsführung. Der
Gnade also hat das gar nicht zugenommen? Ist das nur ein mediales Ding gerade?
Nee. Also es ist beides. Es ist einerseits die Konsistenz schon seit 2014 da. Also wir hatten, ich glaube 2020 hatten wir pro Woche 50 Cyberangriffe überall in Europa auf alle Levels von staatlichen Institutionen, von der Kommunalverwaltung bis zum Krankenhaus. Konsistent und die ganze Zeit.
Die kommen aus Russland, und aus Petersburg meistens.
Sie wissen ja, wie das ist bei Cyberforensik. Ja. Das ist nicht so einfach, da kann man nicht sagen. Aber da geht man vom Prinzip aus, wer hat die Intention?
Also, cui bono.
Genau, sozusagen. Und wer kann das? Wer hat die Fähigkeit? Und wer profitiert davon? So, dann haben wir also Cyber. Dann haben wir auch so Sachen wie Investitionen in Fight Clubs. Ja, wo junge Männer hingehen und sich verkloppen. Warum? Wenn man eine große Kohorte hat an Männern, die richtig aggressiv sind, der schwarze Block und solche Sachen. Das haben wir schon länger auch in Ostdeutschland gesehen. Dann haben wir natürlich Sachen wie Sabotageakte einfach, Angriffe auf Infrastruktur, auf Stromnetze und natürlich in das größere Bild passen dann auch rein IKEA in Brandstränken, Bauschaum, Drohnen. Und die, ich habe es Ihnen, glaube ich, schon vor ein paar Jahren schon mal erzählt, dass auch in den deutschen Luftraum auch russische Jets mal wieder reinkommen. Ne? Halt dann nicht 12 Minuten, sondern vielleicht nur 5. Aber dass das die ganze Zeit schon passiert ist. Also, aber die, ich glaube, jetzt hat sich die Öffentlichkeit, ist jetzt so hochgeschreckt. Ja. Warum? Weil sich jetzt bei uns breit gemacht hat, dieses Gefühl, wir wissen ja jetzt, was passiert. So spätestens 2030. Kommt Russland, greift ein baltisches Land an oder vielleicht Polen und dann kommt der Dritte Weltkrieg. Das hat sich jetzt so ein bisschen verfestigt zu einer Idee, die alle so teilen.
Ja, das ist eine schreckliche Idee, ehrlich gesagt.
Und das ist eine schreckliche Idee, weil ich glaube auch nicht, dass sie so stimmt.
Richtig.
Also was stimmt ist, da dürfen wir jetzt wirklich, das dürfen Sie mir jetzt nicht unterstellen, was wirklich stimmt ist, dass Russland eine Gefahr ist.
Ja? So, würde ich also immer ich sage so nicht, sagen,
ist
würde
alles ein Missverständnis, wir müssen nur Moskau anrufen. Nein, das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass es gefährlich ist, also jetzt diese Dringlichkeit, die besteht in Sachen Verteidigung, zu übersetzen in, am besten drehen wir jetzt alle durch, weil der Dritte Weltkrieg kommt bestimmt. So, das ist das eine. Das zweite ist, in Deutschland ganz besonders habe ich das Gefühl, wir sind in der kalten Kriegsmentalität stecken geblieben. Ich habe viele Freunde, die denken, okay, wohin fliehen wir, wenn die Russen kommen? Die russische Truppen rollen nach Berlin rein? Nein. Warum? Wir sind nicht mehr die Grenze. Also
ja, ich verstehe die Logik dahinter nie, weil ich immer denke, die versuchen doch jetzt seit 3 Jahren, die Ukraine zu erobern. Und haben gerade mal 15-20% des Staatsgebiets geschafft. So eine großartige, schlagkräftige Armee kann das nicht sein.
Eine Invasion, eine Landinvasion Deutschlands durch Russland halte ich für extrem ausgeschlossen. Auch nicht 2030, auch nicht 2040. Wenn, und deswegen, wir können dann darüber reden, was ich sehe, aber das Szenario, vor dem jetzt alle Angst haben, ist das jetzt irgendwie 1945 und die sitzen da auf dem Reichstag und hissen mir die Flagge und so. Nein, das wird nicht passieren. Wir sind viel zu weit weg. Also dazwischen ist Polen, dazwischen sind die baltischen Staaten. Und vor allem ist die russische Armee komplett in der Ukraine noch verhaftet. So. Solange der Krieg da noch anhält, und es geht noch nicht mal um Kampfhandlungen, sondern solange Russland das Gefühl hat, es muss Truppen in der Ukraine halten, um das Gebiet zu halten, sind die da gebunden. Und was sie da haben, kann nicht woanders hin. So, das ist also das eine. Das zweite ist aber, was, denke ich, ist wirklich das Problem? Also, dieses Gefühl der Angst, was wir jetzt gerade haben. Sie müssen sich so vorstellen, jedes Mal die Jets, die Drohnen und so weiter und so weiter. Oder bestimmt fällt dann irgendwann mal ein Stromnetz irgendwo aus oder sonst irgendwas. Das soll Angst und Chaos hier verbreiten, damit die Unterstützung für alles, was wir in der Hinrichtung machen, runtergeht. Damit wir sagen, am besten...
Reizt die nicht, provoziert die nicht.
Genau, am besten Russland nicht provozieren, das ist unsere einzige Chance. Das ist das, was erreicht werden soll. Also das nennt man psychologische Kriegsführung. Und das ist ganz interessant, weil wir würden gar nicht auf die Idee kommen, okay, was könnten wir jetzt machen, damit Russland richtig Angst kriegt? Das machen wir ja nicht. Das ist so weit weg von unserem strategischen Denken. Für uns ist das Maximum und
das stimmt nicht.
Naja, wir drohen ja nicht, wir schicken jetzt gleich mal ein paar Jets rüber und bombardieren da irgendwas.
Und aber das macht, Manfred Weber, CSU, der Chef der EVP, sagte hier auf diesem Stuhl sitzend in der vergangenen Woche, lass uns mal die Moskauer U-Bahn angreifen. So ganz en passant. Also ich bin gar nicht wirklich drauf eingestiegen, weil ich dachte...
Dann können wir das jetzt tun, weil das ist...
Was ist das?
Doch, ich hatte diese Debatte vor ein paar Jahren schon mal auch.
Mit der Moskauer U-Bahn.
Ich habe mal gesagt, also das war 2020, also natürlich noch vor der Ukraine, dass die Strategie Europas oder NATO war, wir sind ein Igel. Das heißt, okay, wir greifen niemanden an.
Verfassen uns nicht
aber
an.
Aber wenn man uns anfasst, tut es furchtbar weh. Das ist aber keine, finde ich, besonders starke Verteidigungshaltung. Und jedes Mal, wenn wir eins auf die Mütze kriegen, also Cyberattentat oder sonst was, dann sagen wir, okay, cool, wir haben es davon erholt. Also ich meine, man kann doch ein bisschen stärker darauf reagieren. So, jetzt in der NATO haben nur 7 Staaten offensive Cyberfähigkeiten. Deutschland gehört nicht dazu. Das heißt, selbst wenn Deutschland sagen würde, jetzt sagen wir mal, es wird ein Krankenhaus angegriffen, Cyberangriff, könnten wir nicht in gleicher Art antworten. Das können die Niederlande, das können die Franzosen, das können die USA und noch 4 andere. Wir gehören nicht dazu. Die Franzosen können das, und das waren die, mit denen ich das Gespräch hatte, und die haben gesagt, ja, wir hauen schon manchmal zurück. Und ich so, komisch, aber unsere Bevölkerung kriegt das ja nicht mit. Und die Antwort war, naja, aber das Wichtige ist ja, dass die Russen das mitkriegen, dass wir das gemacht haben. So, also ich kann Ihnen auch nichts sagen.
Die Franzosen können das?
Sie können das.
Und wir könnten das auch, oder?
Wir können das nicht. Deutschland hat keine offensive Fähigkeiten, nein.
Warum nicht?
Weil wir in der Logik der Verteidigung sind. Deutschland ist ein Staat, der seit dem Zweiten Weltkrieg darauf aus
ist. Das ist ja auch sehr sympathisch.
Verteidigung ist nur Verteidigung und nicht angreifen.
Wir greifen die Moskauer U-Bahn an.
Ja, auch nicht als Retaliation, auch nicht als Antwort auf einen Angriff.
Wir haben ja auch keinen Kriegsminister wie Pete Hegseth. Also jetzt neu im Programm.
Genau, okay. aber darf ich den Gedanken noch kurz zu Ende spinnen? Also das ist ganz wichtig, dass die Leute verstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Deutschland viel mehr machen mit Katastrophenübungen, Katastrophenschutz. So in Singapur letztens haben sie das ganze Land einen Tag lahmgelegt, um zu testen, was würde passieren, wenn wir kein Internet haben, keinen Strom haben. Okay, Singapur ist viel kleiner als wir. Wir können das nicht in Deutschland machen. Aber dass jeder einmal durchgespielt hat, wie gehen wir damit um, wenn jetzt mal Strom ausfällt, wenn es einen Angriff gibt auf die Infrastruktur und so weiter. Das ist nicht der Dritte Weltkrieg, aber man muss trotzdem lernen, damit umzugehen. Das ist das eine.
Ja.
Und das andere, Sie wollten auch was sagen?
Ich habe nur eine kleine Zwischenfrage an Herrn Reul, den NRW-Innenminister. Herr Reul, Cyberangriffe ist das eine sozusagen. Wir hatten kürzlich Alexander Schweizer hier, den Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz. Der sagte, ja, so ganz nebenbei, Drohnen über Rammstein und so haben wir, es gehört quasi zum guten Ton mittlerweile, haben wir regelmäßig. Haben Sie auch?
Ja.
Und Spionageaktivitäten, Agenten, so das ganze Thema, haben Sie auch?
Auch, und eine neue Kategorie, deswegen unterstütze ich diese These von Angst machen, Sorgen machen, Unsicherheit säen. Also hier unsere Aktion mit den, als wir da vier Jungs erwischt haben, die Pakete versucht haben, in die Luft zu sprengen, Brandsätze zu machen. Das waren keine Spionagehelden, ja. Die Russen schicken jetzt keine Spionageexperten mehr 007 rüber, sondern die kaufen für Billiggeld halt so Low-Level-Typen ein. Im Netz werden Leute geködert, die kriegen 100 Euro und dann machen die mal sowas. Ja, 100, ich lege es mir nicht auf die 100 Euro.
Aber für so ein paar
Euro. Für Kleingeld werden Leute angeheuert, die sich ein paar Mark verdienen, ein paar Euro verdienen
wollen. Rent a Spy.
Ja, so eine Ich-Spy, ja. Aber ja, so nicht mehr.
Ja. Also Low-Level,
Miete die an Spion.
Ja. Ja, und das passiert. Und das waren die Pakettypen, die wir dann erwischt haben. Und sowas passiert immer wieder. Und
die, was hatten die vor?
Die sollten
das Pakete, die mit DHL-Flugzeugen dann in der Luft explodieren.
Ja.
Wow.
Ja, und ich habe auch noch welche, die wollen es mit der Bahn machen. Aber im Grunde geht es darum, Brandsätze zu zünden. Und damit, ich glaube auch nicht, dass die dann unbedingt wollten, dass das Flugzeug abstürzt, sondern das Wichtigste ist, glaube ich, zu sagen, wir können das. Ich glaube auch nicht, ich bin da bei Ihnen, ich glaube auch nicht, dass die Drohnen, wenn die bei uns über ein chemisches Werk fliegen zum Beispiel oder über eine Militärbasis oder über eine Firma fliegen, nicht, dass da irgendeiner was abwirft. Niemals. Also niemals weiß ich nicht, aber zumindest jetzt nicht. Sondern die wollen den Eindruck erwecken, pass mal auf, wir können ja jederzeit. Und ihr kriegt uns nicht, das ist ja das Spannende. Die kriegen uns nicht. Wir haben in der Polizei noch in Westfalen eine verdammt gute Cyberabwehr. Und wir haben bei der Europameisterschaft und so und bei den großen Kirchentagen und so immer es im Griff gehabt mit den Drohnen, die wir kennen.
Oder ganz kurz. Cyberangriffe beim Kirchentag?
Na, man muss sich vorbereitet sein, dass da können da irgendwelche Drohnen kommen. Das waren keine russischen Drohnen. Das waren die ganz normalen Geschichten, wo so Gefahren bei der Europameisterschaft. Muss sich auf sowas vorbereiten. Ja, okay. Die kann man lenken, die kann man weglenken, die kann man abwägen, fangen. Kein Problem. Die jetzt da sind, kriegen wir nicht gepackt. Weil die sind größer, die sind schneller.
Wo kommen die her?
Ja, da spricht vieles für, dass die Richtung Russland-Ostsee kommen.
Ja, und deswegen...
Und das war die zweite Frage, die ich stellen wollte. Frage, ob jetzt die Geschichte in Estland, ne? 15 Minuten oder 12 Minuten waren es im estischen Luftraum. Ganz, vielleicht ist es total bescheuert, aber vielleicht haben die sich verflogen?
Also, ich glaube, wie
gut sind russische Piloten wirklich ausgebildet?
Nein, sie sind nicht so gut ausgebildet wie unsere. Also das ist tatsächlich so, der konkrete Fall, glaube ich nicht, dass sie sich verflogen haben. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in der Vergangenheit in den letzten 15 Jahren immer wieder rüber der Ostsee und so weiter. Die können zum Teil kein Englisch. Das heißt, wenn der Tower die anfunkt und sagt, was macht ihr da, können die auch gar nicht drauf reagieren. Das ist wirklich so. Und dann, die Flugzeuge sind nicht so gut ausgestattet. Die sind nicht so gut ausgebildet. Ne? Also, es gibt einen Grund, warum unsere Verteidigung so teuer ist. Unsere Leute sind halt einfach top. Und die sind nicht top. So, in dem Fall glaube ich nicht, dass die sich verflogen haben. Es ist Teil dieses Patterns. Gerade jetzt, wo mit der Ukraine die Verhandlungen und so. Ich glaube, die Botschaft dahinter war.
Patterns, Muster, ja.
So Muster, ja, genau. Polen, Estland, Dänemark. Das Muster ist, kümmert euch mal lieber um euren eigenen Kram. Schaut mal, ich zeige euch hier alle eure Verwundbarkeiten und hört auf, die Ukraine zu unterstützen. Und habt richtig Angst vor uns, denn wir sind viel stärker als wir. Ich denke, ihre Stärke ist nicht militärischer Art. Ihre Stärke ist tatsächlich darin, dass sie uns Angst machen wollen und wir nicht mal wissen. Erstens wissen wir gar nicht, wie wir mit unserer Angst umgehen. In Schweden zum Beispiel gibt es eine eigene Agentur dafür, die psychologische Verteidigungsagentur.
Wirklich?
Die der Öffentlichkeit hilft, mit sowas umzugehen. Das gibt es bei uns leider auch nicht.
Was machen die?
Ja, die kümmern sich um Desinformation. Die erklären Menschen, woran sie erkennen können, wie Informationen, woher die kommt, was die Intention ist, dass man kritisch damit umgeht und so weiter und so weiter. Die gab es auch im Kalten Krieg schon, die sind aber jetzt auch wieder sehr aktiv.
Sie lesen ja viele schlaue Bücher, ich glaube jedes schlaue Buch. Deswegen die Frage, in der russischen Militärdoktrin, steht das da drin? Also ist das wichtiger Teil sozusagen, psychologische Kriegsführung?
Absolut.
Wie machen wir denen die Hölle heiß, dass die wirklich... Ja.
Aktuell heißt es kognitive Kriegsführung, das ändert dann immer seinen Namen. Kognitiv, weil es quasi aufs Gehirn ausgerichtet ist. Also es geht wirklich darum, ihre Gefühle zu manipulieren.
Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, dass man von hinten aufrollt. Also deswegen, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn Putin über Atombomben redet, der redet eigentlich mit Deutschland. Weil er weiß natürlich, dass hier in Deutschland, wir wussten während des Kalten Krieges, wenn es zwischen den Supermächten zum Kampf sind kommt, passiert das hier. Ja. Und das ist das, was hier auch gerade passiert. Diese große Angst, die Leute haben, ist, sie denken, sie sind ein Frontstaat. Wir sind jetzt an der Grenze zur Sowjetunion, jetzt knallt es bald. Wir sind kein Frontstaat mehr. Und ich glaube, ja, diese Triggerpunkte, also verstehen, wie Deutsch, worauf Deutsche besonders reagieren, da denken die halt dann mal nach. Wovor haben Deutsche besonders Angst? Ja, vor dem Atomkrieg. Viel mehr als zum Beispiel Franzosen oder Spanier. Dann reden wir doch jetzt mal über Atombomben. Weil dadurch kriegen wir sicherlich hin, dass die Regierung langsamer fährt. Also man muss da sehr viel...
Sie glauben, dass Putin Scholz das damals genauso gesagt hat?
Also er hat nicht zu ihm gesagt, ich weiß, dass ihr Angst habt vor Atombomben, aber ich glaube...
Aber
vergesst mir nicht, dass Putin Deutschland besonders... er hat es ja auch offen immer gesagt, immer wieder, diese rote Linie. Und wenn ihr diese Waffen liefert, dann ist aber die rote Linie. Wir haben mal gezählt, er hat, glaube ich, 17 Mal gesagt, jetzt aber wirklich die rote Linie. Und komischerweise ist hier die Linie dann...
Was wäre, wenn wir diese Jets abschießen würden?
Also das hat sich ja jetzt geändert. Die NATO hat ja die Rules of Engagement dahingehend geändert. Rules of Engagement ist der Ausdruck dafür, unter welchen, also Sie müssen sich vorstellen, wenn die NATO gemeinsam eine Operation hat, dann legen die vorher fest, was passiert wann. Also das ist also einfach festgelegtes Regelwerk für, wenn dieser Fall eintritt, dann passiert das.
Und jetzt in dem Fall, wer hatte da das Kommando? Wer saß da und hat entschieden, wir holen die nicht runter?
Naja, in dem Fall waren die Rules of Engagement gar nicht ausgelegt auf so eine Situation, sondern es war halt, wenn ein russisches Flugzeug kommt, dann schiebt man die quasi wieder raus auf den Luftraum. Jetzt waren die aber viel länger da, sie waren auch zu mehreren und die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt nach Umgang, das heißt, die NATO hat es jetzt verändert, ab jetzt gilt Abschuss. Wenn es noch mal passiert,
wer hat das in dem Fall entschieden?
In dem Fall ist das Supreme Allied Commander Europe, das ist General Grinkage, der ist in Shape in Belgien. Das ist quasi der höchstrangige General der
Wo
NATO.
Wo sitzt der?
Der sitzt in Shape, Bonn, Belgien, bei Brüssel.
Ach, okay.
Ja.
Und der hat diese Entscheidung getroffen?
Und das ist jetzt die neue Entscheidung der NATO-Mitgliedstaaten, das gilt ab jetzt.
Weil du kannst ja, wenn dann sowas passiert, ist bei der italienische Abfangjäger?
Ja.
Kannst ja nicht bei Giorgia Meloni anrufen und sagen, lass
Nein,
mal kurz.
Nein, das ist eine Frage von Sekunden oder Minuten. Ja. Aber schauen Sie, wir haben ja den Präzedenzfall 2015, als die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat, was, ich glaube,
17 Sekunden
im Luftraum war. Das war tatsächlich auch das war eine Serie von Missverständnissen, weil die internationale Koalition war da und Russland war da und irgendwie hat Russland gedacht, die Türkei weiß bestimmt, was wir mit der internationalen Koalition. Nein, ist auch egal. Er war trotzdem in einem Luftraum, in dem er nicht sein durfte und er hat auch nicht reagiert auf Anfragen, wer er ist und was er da macht. So, nach internationalem Recht kann, der Luftraum ist Hoheitsgebiet, das heißt, wenn Sie einfach da reinfliegen, nicht kommunizieren, dann geht man einfach davon aus, Sie sind feindlich gesinnt und dann darf man sie auch abschießen.
Sie haben uns auf jeden Fall jetzt schon mal die Angst genommen, dass die Russen sich so sehr für Deutschland interessieren.
Also sie interessieren sich schon für uns, weil wir mit den Ton angeben innerhalb der NATO. Also andere Staaten interessieren, also andere, wie gesagt, ich arbeite in der NATO und andere Staaten, gerade europäische Staaten, schauen ganz stark auf Deutschland.
Nee,
was macht Deutschland? Und wenn wir es machen, dann machen sie es auch. Wenn wir es nicht machen, machen wir es nicht.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Ja. Sie haben das irgendwo beschrieben. Ich fand das sehr interessant. NATO bedeutet ja vor allen Dingen Süd- und Ostflanke. Mhm. Aber Sie sagen, jetzt kommt was Neues dazu. Und das hat nicht nur was mit dem Eintritt in die NATO von Finnland und Schweden zu tun, der Norden.
Ja.
Und insbesondere die hohe Arktis.
Genau.
Warum? Sie sagen, vieles von dem, was jetzt passiert, ist in Wahrheit etwas, was mit der Arktis zu tun hat. Es soll ablenken von dem, was dort gerade stattfindet.
Also, Sie müssen sich so vorstellen, wenn Sie sich die Weltkugel anschauen, rund um die Arktis, das ist eigentlich...
Da sehen wir es gerade,
hochinteressantes Gebiet,
Nordpol,
da sieht man nämlich, dass Russland, verschiedene NATO-Staaten, also wir haben hier Dänemark, wir haben die USA, wir haben Norwegen, Kanada, also da tummelt sich ganz schön viel dafür, dass da geopolitisch viele Spannungen sind. So, das war früher insofern nicht so ein großes Problem, weil da sehr viel Eis war. Genau. Jetzt schmilzt das Eis durch den Klimawandel und in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird die Nordwestpassage, Nordostpassage wahrscheinlich durchgängig fahrbar sein. Das heißt, plötzlich kommen da ganz viele wirtschaftliche Interessen. Mhm. Denn von Hamburg nach Shanghai ist es dann 10 Tage schneller als über den Suezkanal. Also wollen alle dann auf jeden Fall auch dahin. Das heißt, wir haben wirtschaftliche Interessen. Und dann haben wir durch das schmelzende Eis auch ein Russland, was sich plötzlich da oben nicht mehr so sicher fühlt. Sie müssen sich vorstellen, Kriegsführung im Schnee und Eis ist ungleich komplizierter als anderswo. Deswegen, viele NATO-Staaten haben diese Fähigkeiten gar nicht.
Die Finnen wissen, wie das geht.
Die Finnen wissen, natürlich, wie es geht, die Schweden. Aber ich meine, überall sonst in der NATO, es fehlen wirklich so banale Sachen wie einfach warme Unterwäsche und Handschuhe oder Verständnis, was Schnee eigentlich mit Material alles so macht. Mhm. So, und dann kommt eben noch dazu, dass Russland deswegen seinen Militärdistrikt, ihre ganzen nuklearen U-Boote, alles ist oben in der Arktis.
Murmansk, da die
Ecke? Richtig, und das heißt da oben, also wenn wir über Atombomben reden, also viele, ich glaube, viele Leute wissen es gar nicht, dass viele Atombomben sind auf U-Booten stationiert.
Genau.
So, und die U-Boote sind dann natürlich auch da oben in der Arktis. Das heißt, die Bedrohung kommt auch von Norden. Sie haben schon gerade gesagt, Schweden und Finnland. Aber die NATO hat keine Nordstrategie bisher, weil es gibt da zwei Mitgliedstaaten, es gibt vor allem einen, der möchte eigentlich nicht innerhalb der NATO über die Arktis reden, und zwar wegen Grönland. Und das sind die USA. Das heißt, wenn wir keine gemeinsame Strategie haben, haben wir nicht genug Interoperabilität, wir haben nicht genug gemeinsames Vorgehen und so weiter und so weiter. Ich bin überzeugt, dass da oben, da kracht es auch immer wieder schon, so Spitzbergen hatten Sie schon genannt, ist eine Insel, die demilitarisiert ist, gehört, genau, Inselgruppe, die gehört zu Norwegen, ist aber demilitarisiert. Ja. Da ist auch Russland zum Beispiel drauf, da ist dann immer die Frage, passiert da irgendwas?
Weiter östlich ist ja Franz Josef Land, ne? Da wohnt gar keiner, aber wenn man dort ist, dann findet man dort, es ist unfassbar, auch Umweltschweinereien, dann findet man dort so verlassene, sie nennen es Wetterstationen, aber jeder weiß, was das für Wetterstationen waren.
Genau.
Das war für Spionagetätigkeiten und so weiter, tausende alter Fässer, die da vor sich hinrosten. Der ganze Kram einfach zurückgelassen, als das große Imperium zusammengebrochen ist. Und dazwischen jetzt ein paar Eisbären. Das ist interessant, ne? Wenn man sich, also es gibt ja diese Nordwestpassage sozusagen. Also wenn man nördlich von Kanada dann die USA erreicht, nach Alaska will. Und die Nordostpassage, wenn man sozusagen nördlich von Sibirien. Das ist das, was dann Russland vor allen Dingen betrifft, um Asien zu erreichen.
Genau. Und Russland behauptet, dass diese Gewässer nationale Hoheitsgewässer sind, was sie aber nach internationalem Recht nicht sind.
Und auch interessant, Sie sagen, da gibt es vor allen Dingen Ärger, da wäre ich nie drauf gekommen, zwischen den Russen und den Engländern, also den Briten.
Ja.
Warum?
Naja, weil Großbritannien ist eine der größten, zweitgrößte oder größte, das weiß ich gar nicht, Frankreich oder Großbritannien, aber der Flotte ist oft auch da oben unterwegs. Jetzt Großbritannien.
Weil?
Weil aus all diesen ganzen Interessen, die es hat, wirtschaftliche, politische, und Sie müssen sich vorstellen, das sieht man jetzt hier auf der Karte nicht, aber es gibt die Lücke, also wir als NATO wollen Russland den Zugang zum Atlantik versperren, damit wir uns sicher fühlen. Das ist die Großbritannien, Grönland, Island, ich muss es kurz übersetzen, UK, also Großbritannien. Diese Lücke, die muss geschlossen werden. Das heißt, Großbritannien ist mit dafür
zwischen Shetland sozusagen und Island, ja?
Genau. Weil da könnte man quasi durch. Und da sorgt Großbritannien mit dafür, durch Patrouillen, dass es da eben quasi geschlossen ist. Und es hat jetzt immer wieder schon Probleme mit Russland gehabt. Denn, das ist, ich finde, wir sind in Deutschland, wir reden über uns selbst. Dann entdecken die Leute, auch andere NATO-Staaten haben Probleme mit Russland. Großbritannien hat der Ukraine schon vor 22 sehr viel militärisch geholfen. Mhm. Und deswegen hat die Regierung in Moskau, hatte Großbritannien schon noch viel mehr auf dem Kieker als uns. Also deswegen, da sind andere Beziehungen, die extrem angespannt sind. Und statt, wissen Sie, 22 waren wir alle so überrascht, dass das passiert ist. Dann haben wir uns erholt von der Überraschung, jetzt haben wir uns in die nächste bekannte Zukunft eingemuckelt und denken, okay, wir wissen ja jetzt, was passiert, 2030, und das sieht dann wahrscheinlich so aus. Da können aber noch viele andere Sachen passieren, und wie gesagt, Arktis, Sabotageakte, das sind eigentlich so die Sachen, wo ich denke, das könnte kompliziert werden.
Geht es da auch um Rohstoffe?
Natürlich, klar, die Arktis ist also Grönland sowieso, seltene Erden, und dann weiß man nicht, was unter dem Permafrost alles noch ist. Also der Run auf die Arktis, das wird jetzt demnächst Geschwindigkeit aufnehmen.
Und wenn wir jetzt einmal zurück noch nach Deutschland, um die Runde noch mal aufzumachen, versuchen Sie die Frage mal möglichst unbefangen zu beantworten und vergessen Sie, dass Sie für die NATO arbeiten. Ist es richtig, gerade so horrormäßig viel Geld in die Rüstung zu geben?
Also klar, da soll ich jetzt kurz vergessen, dass ich für die NATO arbeite.
Versuchen Sie es mal objektiv zu beantworten.
Ich glaube schon, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir unsere Verwundbarkeiten schließen. Das ist ganz klar. Ja, und dass wir eine Bundeswehr haben müssen, die in der Lage ist, uns zu verteidigen. Übrigens nicht nur Bundeswehr, sondern auch innere Sicherheit. Denn wir haben ja jetzt verstanden, Russland kann auch innerhalb Deutschlands oder innerhalb der NATO-Staaten agieren. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ich habe auch immer gesagt, Krieg ist kein Fußballspiel. Und dieses Panzer zählen und sagen, okay, die haben so viel Panzer, wir haben so viele, die haben so viele Soldaten, der mehr hat, gewinnt. So ist es nicht. Also das ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass der Trick ist...
Sieht man ja in der Ukraine auch.
Ne? Genau, der Trick ist nicht, dass man einfach so viel möglich hat, sondern dass man versteht, wie moderne Kriegsführung funktioniert mit diesen verschiedenen, ne, Land, Luft, Cyber, Weltraum. Weltraum haben wir noch gar nicht drüber geredet, ist auch ein Problem. GPS, Russland hat eben Satelliten, die andere Satelliten quasi stören können, haben wir jetzt schon gesehen, GPS-Manipulation mit Flughäfen und so weiter. Also das, auch das wird ein Problem. Okay. So, da muss Geld rein. Was ich für Quatsch halte, ist jetzt einfach Geld rauszubluten und so viel wie möglich zu kaufen, weil dann hat man irgendwie super ausgestattetes Warenlager. Das echte Problem ist nicht die Hardware, es ist die Software. Was für Kriege stellen wir uns vor? Wie würden wir unter welchen Umständen reagieren? Da ist ganz viel Arbeit noch zu leisten. Und ja, deswegen, also ist es sinnvoll, Ihre Frage war, ist es sinnvoll, so viel Geld auszugeben? Die Frage ist, wofür denn jetzt genau? Investieren wir jetzt wirklich irgendwie in Offizierausbildungen, in Kriegsspiele, in Nachdenken über Manöver und so weiter? Oder kaufen wir einfach nur ganz viel, damit die Bevölkerung sich sicherer fühlt?
Genau. Noch eine Frage, weil Sie das gerade kurz gestreift haben. Satelliten, Aufklärung. Ja. Wir sind ja, was das Thema angeht, praktisch vollkommen abhängig von den Amerikanern. Ja. Und ich habe irgendwo von Ihnen einen Satz gelesen, da sagten Sie so sinngemäß, um als Europäer diese Lücke zu schließen, also wirklich zu sehen, was da oben passiert. Und gerade die Arktis ist auch so ein blinder Fleck. Ja. Da sehen wir nichts. Da haben wir wenig Satelliten. Wir verstehen nicht, was die da machen. Das können die sozusagen einfach so unter sich ausmachen. Wir bräuchten Jahre, um das aufzubauen. Wie viele Jahre ungefähr? Um unabhängig von den Amerikanern zu sein.
Also die EU hat jetzt ein neues Projekt angestoßen, um zumindest so Starlink, sowas ähnliches wie Starlink von Elon Musk, dass wir dann unabhängig zumindest von Starlink wären. Wir werden nie so viele Satelliten haben wie die USA, aber ich sag jetzt mal, so in 5 bis 10 Jahren.
Wäre das zu machen.
Ja, okay. aber vorausgesetzt, wir haben die Ressourcen und wir haben den politischen Willen. Und deswegen Weltraum, ich glaube, es denken jetzt alle so, ja, ist ja so ein bisschen 60er-Jahre-Thema. Es ist ein hochkritisches Thema. Russland hat nicht viele Satelliten, aber die
das ist interessant. Russland hat auf der anderen Seite, und das habe ich auch gelernt in der Beschäftigung, die haben nicht viele Satelliten, die können nicht wirklich gut aufklären. Und ist das der Grund, warum sie dann anfangen, es auf andere ganz miese Weise zu machen, indem man Frequenzen von Flugzeugen stört und so weiter?
Sie wollen ein Klima der Angst schaffen. Wissen Sie, ein Flugzeug, also wir wissen, GPS, davon hängt alles ab, Flugzeuge, wie sie nach Hause fahren, was weiß ich. Und klar, gerade Flugzeuge ist natürlich hoch sensibel. Die können natürlich auch ohne GPS noch landen, aber es ist alles extrem viel schwieriger. Und einfach so zu stören, dieses Gefühl der Angst bei uns zu schaffen, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Und also da gibt es 2 Methoden. Man kann natürlich, und man sollte beide machen, nicht eins oder andere. Man sollte auf jeden Fall die Kapazitäten schaffen, aber man muss auch das Gespräch mit der Bevölkerung suchen, dass man in Deutschland, wenn man sagt, gute Idee, wenn ihr euch eine Taschenlampe, Bargeld und einen Kanister Wasser in den Keller stellt, das löst diesem Land gleich eine Krise aus. Wenn man so viel Angst davor kriegt. Nein, aber das geht in Finnland, das geht in Schweden. Das heißt nicht, dass der dritte Weltkrieg kommt. Aber der Trick ist immer, je vorbereiteter man darauf ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er
nicht dehydrieren. Nicht dehydrieren.
Aber das waren auch so Themen, über die man nicht reden durfte. Ja. Thomas de Maizière hat das vorgeschlagen. Ja. Den haben sie doch fast in die Klinik eingewiesen damals. Wir haben alle ganz allergisch reagiert. Das ist ungeheuerlich, der spinnt doch total.
Das stimmt wirklich.
Und jetzt, ich habe 2018 gesagt, wir müssen mal über Sirenen nachdenken. Die jungen Leute wissen noch gar nicht mehr, wie das funktioniert. Die denken, wir Mittagessen oder so. Und dann haben Journalisten geschrieben, der Reul hat den Schuss noch nicht gehört, Kalter Krieg ist vorbei.
Den Schuss nicht, aber die Sirene.
Und jetzt kriegst du gar keine Sirenen mehr, weil alle wissen, also ist ja nur ein Beispiel. Ja. Katastrophe, die Flut musste kommen, bis wir begriffen haben, dass uns müssen.
Ja, in Paris wird Zivilverteidigung. Jeden Monat die Sirene
getestet. Gar nichts ist mehr da.
In Paris wird jeden Monat die Sirene getestet? Ja. Okay.
Ja, die Sirenen testen geht ja nicht um die Technik zu testen auch. Es geht auch darum, Menschen daran zu gewöhnen, dass so ein Problem da sein könnte und dass man dann weiß, was man machen kann. Und ich bin fest überzeugt, dass die Frage, was tun wir eigentlich in unseren Bildungseinrichtungen? Im asiatischen Raum ist das total normal. Wir sind ja schon mal froh, wenn wir noch Erste-Hilfe-Kurse in Schulen hinkriegen. Und ich finde, das ist ein Fehler.
Schlussbemerkung für Ulrike Winkelmann. Frau Winkelmann, wenn Florence Gaub sagt, wir müssen das verhandeln, gesellschaftlich, auch die Frage Wehrpflicht, ja oder nein. Interessant ist, dass sie sagt, in Wahrheit sind diese jungen Leute, über die gerade so viel gemeckert wird, die sind in Wahrheit viel mehr bereit, das Land im Zweifel zu verteidigen, wenn es darum geht, ihre Art zu leben zu verteidigen, als wir das so gelegentlich unterstellen. Das heißt, die würden das tun. Haben Sie das Gefühl, dass wir das als Gesellschaft schon richtig verhandelt haben, auch die Politik?
Wir haben es mit Sicherheit noch nicht hinreichend verhandelt. Aber mein Eindruck ist auch, dass die Gespräche der letzten 3 Jahre, also seit der Vollinvasion der Ukraine, gezeigt haben, dass die Deutschen als Kollektiv nicht so pazifistisch sind, wie es bis dato immer gerne klischeehaft beschrieben wurde, sondern dass tatsächlich sich schon eine Menge verändert hat, dass es also eine breite Wahrnehmung gibt einer Bedrohung, die es vorher in der Form nicht gab, beziehungsweise die so nicht registriert wurde. Die Osteuropäer sagen ja immer, die Deutschen waren blind. Jetzt haben sie endlich dazugelernt. Und ich denke auch, dass es im Zweifelsfall, und da weisen aktuelle Umfragenstudien auch darauf hin, schon ein paar mehr Leute geben wird, die für dieses Demokratieverständnis hier einstehen werden, als es gemeinhin und manchmal so ein bisschen schnodderig, abwertend auch behauptet wird.
Okay, also danke ganz herzlich. Viel gelernt heute. Wann kommt Ihr Buch heraus? Mitte Oktober, ne? Schauen wir mal rein.
Geduld.
Ja, Geduld.
So wichtig ist es auch nicht.
Die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.